A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime.
Martin, was hören wir da?
Wir hören hier die historische Ankündigung von Donald Trump zum Kriegsbeginn mit dem Iran. Und typisch für ihn kommt es nicht aus dem Weißen Haus, sondern aus seinem privaten Anwesen in Mar-a-Lago in Florida, wobei er eine weiße Mütze trug mit der Aufschrift USA. Die USA seien bedroht, sagt Trump. Er will, dass Iran keine Atomwaffen bekommt. Und er fordert die Iraner auf, nach der Bombardierung die Macht zu übernehmen. Es sei eine einmalige Chance für Regime-Change.
The great, proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside, bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations.
Es ist Mittwoch, der 4. März 2026, der 5. Tag im Krieg gegen den Iran. Und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast von Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Es freut mich, den Martin Kilian zu begrüßen. Der Martin ist langjähriger USA-Korrespondent vom Tagesanzeiger und lebt in Charlottesville, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort International vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Martin, was hast du gedacht, wo du von dem Angriff gehört hast, wo du davon gehört hast, dass die USA und die Israelis den Iran bombardieren?
Ja, Christoph, ich war natürlich nicht weiter überrascht. Man sah es ja kommen. Und wir haben also nun den Friedenspräsidenten, wie er in den Krieg zieht. Und damit tut Trump genau das, was er eigentlich anderen Präsidenten, vor allen Dingen Barack Obama, immer vorgeworfen hat. Das ist nun das bislang größte außenpolitische Abenteuer von Donald Trump. Und das kann ein Make or Break für seine Präsidentschaft sein, je nachdem, wie das ausgeht. Und natürlich hat das auch Konsequenzen für Vizepräsident J.D. Vance, weil gerade Vance es war, der immer für einen Isolationismus stand.
Wieso geratet jetzt der Vizepräsident J.D. Vance wirklich Zwickmühle?
Naja, es war also Vance, der die Richtung vorgegeben hat innerhalb der MAGA-Bewegung. Es war Vance, der im Herbst 2023 einen Meinungsartikel im Wall Street Journal veröffentlicht hat, in dem er für Donald Trumps Kandidatur warb und sagte, dass Trump tatsächlich nie in einen Krieg eintreten werde, dass er tatsächlich anti-interventionistisch sei, dass er ein Isolationist sei. Und nun ist das alles ein bisschen in Bewegung gekommen. Und Vance muss also jetzt im Moment einen sehr schwierigen Spagat machen, weil er natürlich auch unter Beschuss geraten ist, dass er diesen Krieg gegen den Iran mitträgt. Und das wird also auch am Ende davon abhängen, was bei diesem Krieg rauskommt. Die MAGA-Bewegung jedenfalls ist teils sehr skeptisch über diesen Entschluss, in diesen Krieg gegen den Iran einzutreten. Aber wie immer wird das alles am Ende davon abhängen, wie dieser Krieg ausgehen wird.
Wie sieht denn ein Erfolg aus, respektive Pleite?
Naja, also die Begründung für den Krieg haben wir zum Teil gehört. Trump hat in seiner ersten Botschaft ganz klar gesagt, also der Iran darf niemals Atomwaffen haben, er darf keine ballistischen Raketen haben und er darf die Milizen, die Hisbollah, die Hamas, die Houthis und jene im Irak nicht mehr unterstützen. Und dann hat Trump die iranische Bevölkerung noch zum Regime-Change aufgerufen. Aber eben die Frage ist, ob das alles gelingt. Wenn am Ende der absolut beste Ausgang dieses Krieges für Donald Trump und vielleicht auch für die Welt wäre, wenn am Ende das Mullah-Regime gestürzt würde und wenn es eine pro-westliche, ich versteige mich mal sogar dazu zu sagen, pro-westliche liberale Regierung im Iran gäbe, die dort die Macht übernehmen würde, die Iran aus dieser 47 Jahre langen Schreckensherrschaft der Mullahs herausführen würde. Aber das ist natürlich eher unwahrscheinlich. Eine Pleite wäre der Krieg nicht nur in meinen Augen, sondern in den Augen vieler, auch hier in den USA, wenn das Regime sich behaupten könnte im Iran, wenn eine neue Generation von Hardlinern ans Ruder käme und sich eigentlich nicht sehr viel verändern würde, nach innen die Repression weiter aufrechterhalten würde. Und das Einzige, was erreicht worden wäre, eben ein Zurechtstutzen der militärischen Macht des Irans wäre. Das würde nicht nur ich als eine Pleite betrachten.
Dazu kommt das Problem, dass, wenn es um Ziel geht in dem Krieg, sagt jeder aus der Regierung etwas anderes. Lassen wir Ihnen in einen kleinen Zusammenschnitt von der Nachrichtenagentur Reuters.
Right from the beginning we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that.
This is not Iraq. This is not endless. President Trump has all the latitude in the world to talk about how long it may or may not take. 4 weeks, 2 weeks, 6 weeks. It could move up. It could move back. We're going to execute at his command the objectives we've set out to achieve. This is not a so-called regime change war. But the regime sure did change. And the world is better off for it.
We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces. And we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties and perhaps even higher those killed.
Wir haben ja ganz am Anfang gehört, dass der Donald Trump Regime-Change gefordert hat, also die Iranerinnen und Iraner aufgefordert hat, auf die Strasse zu gehen und ihre Regierung zu stürzen. Jetzt haben wir ihn gehört, ein paar Tage später. Da hat er gesagt, dass der Krieg 4 bis 5 Wochen gehen kann oder auch länger. Dann als Zweiter haben wir den Verteidigungsminister Hegseth gehört. Er hat gesagt, dass es eben gerade nicht um Regime-Change ginge. Und schließlich am Schluss haben wir noch den Außenminister Rubio gehört. Und der hat gesagt, dass eigentlich Israel die USA in den Krieg eingezogen hätte. Martin, was ist da los?
Ja, Christoph, das alles macht mich wirklich nervös. Jeder sagt was anderes, um diesen Krieg zu begründen. Also wir haben hier Trump, der mal sagt Regime Change, also die Bürger des Iran sollen sich erheben. Dann sagt Hexet, nein, es geht nicht um Regime Change. Und dann sagt Rubio, dass die USA eingegriffen hätten, nachdem die Israelis losgeschlagen hatten, weil die USA wussten, dass die Israelis losschlagen wollten. Und die USA hätten dann keine Wahl mehr gehabt, ohne selbst eigene Verluste in ihren Stützpunkten im Nahen Osten zu riskieren. Und dem wiederum, was Rubio zuletzt sagte, widerspricht dann sofort Trump, weil das natürlich nicht sehr gut aussieht. Also jeder sagt was anderes und da schleicht sich dann schon ein völliges Chaos bei der Begründung dieses Krieges ein. Und das kann nicht gut sein.
Also hat die Regierung keine Strategie bei dem Krieg oder ist gerade das Durcheinander Strategie?
Wir wissen es nicht. Einig ist man sich nur, dass die Iraner keine Atombombe kriegen sollen und dass die Raketen, die ballistischen Raketen des Iran auf dem Aschehaufen landen sollten. Aber wir wissen nicht genau, was die amerikanische Strategie ist. Wir wissen ja auch nicht genau, ob es mal irgendwann zu Bodentruppen kommen wird. Das ist alles in einer großen nebulösen Wolke. Und das ist natürlich unter Umständen schon sehr gefährlich. Und was man auch noch dazufügen muss, Christoph, es war gerade Rubios Aussage, dass man diesen Krieg letztendlich von Benjamin Netanyahu sich hat aufzwingen lassen, der Teile der MAGA-Bewegung wirklich auf die Barrikaden getrieben hat. Und weil das natürlich das Narrativ stärkt, ja, hier wackelt der Schwanz mit dem Hund und wir sind immer nur zugange, um den Israelis etwas Gutes zu tun. Es war dann auch der Präsident Trump, der gleich am nächsten Tag Rubio korrigiert hat und sagte, nein, das sei so nicht gewesen. Aber Rubios Aussage steht nun im Raum. Und wir wissen auch, dass der entscheidende Telefonanruf zwischen Netanyahu und Trump am 23. Februar war, als der israelische Ministerpräsident Trump sagte, dass am Samstag, den 28., die gesamte Führungsspitze um Revolutionsführer Khamenei sich versammeln würde, nicht in einem Bunker, sondern im Arbeitsbereich des Revolutionsführers in Teheran. Und daraufhin hat man beschlossen, dass man eben am 28. Februar losschlägt. Das war ja nun auch ein Erfolg in den Augen der Israelis und Trumps. Aber diese ganze Frage was nun mit den Israelis und diesem Krieg vonstatten ging, die wird noch einige Zeit über diesem Krieg hängen. Und die hat Marco Rubio natürlich jetzt schon mal ganz schön in die Bredouille gebracht.
Du hast gesagt, der Trump hat widersprochen. Er hat gesagt, er hätte das Gefühl gehabt, der Iran greife zuerst an. Also er hat das umgekehrt. Das hat er gestern im Oval Office gesagt, wo der deutsche Kanzler Friedrich Merz Gast war.
We were having negotiations with these lunatics, and it was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack. If we didn't do it, they were going to attack first. I felt strongly about that.
Aber der US-Präsident sollte sich Martin doch nicht auf das Gefühl verlassen, sondern eher auf seine Berater und insbesondere auf seine Geheimdienste bei seinen Entscheidungen, oder Martin?
Ja, das ist natürlich schon richtig so. Das klingt nicht sehr gut, wenn man sagt, ich habe das Gefühl gehabt, dass die uns bald angreifen würden. Ich würde auch mal sagen, dass Trumps Gefühl getrogen hat. Die Iraner waren auf gar keinen Fall dabei, amerikanische Stützpunkte im Nahen Osten anzugreifen. Die USA könnten die Iraner gar nicht angreifen, weil sie nicht über die entsprechenden Langstreckenraketen verfügen. Das alles klingt a little bit crazy. Und man muss sich nochmal vor Augen halten, selbst 2003, vor Beginn des unseligen Kriegs gegen den Irak, war die amerikanische Regierung kohärenter. Obwohl damals die Geheimdienste nicht verlässlich waren, weil sie unter dem Einfluss von Vizepräsident Dick Cheney standen, vor allen Dingen der CIA-Chef Tenet mit seiner Versicherung, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen habe. Aber trotz allem dem gab es wenigstens den Versuch, kohärent zu sein, die Öffentlichkeit zu informieren und zu beeinflussen. Und, wie du weißt, Christoph, der Kongress konnte auch sein Quäntchen dazugeben zu dem Krieg im Irak. Es gab ein Votum, ein Ermächtigungsvotum im Kongress. Davon ist nun überhaupt nichts zu hören. Man hat die amerikanische Bevölkerung, uns, die Wähler, überhaupt nicht auf diesen Krieg vorbereitet. Und natürlich im Kongress hat man sich überhaupt keine Genehmigung eingeholt. Man hat die Spitzen des Kongresses kurz vor Beginn des Angriffs informiert. Und das Ganze ist eben so, wie es man eigentlich nicht hätte machen sollen.
Wenig überraschend unterstützen die Republikaner im Kongress den Präsident Trump. Lass mal rein, was Mike Johnson gesagt hat, der Vorsitzende vom Repräsentantenhaus.
President Trump has done exactly what he should do. He is squarely within the law.
Das ist also der Speaker Mike Johnson von den Republikanern, der gesagt hat, der Trump mache alles richtig, und zwar auch legal und sage im Einklang mit dem Gesetz. Bei den Demokraten tönt es naturgemäß anders.
They have changed their justification for this time and time again. And we got nothing that even approached a justifiable reason for the president to commit an act of war.
Das ist der Cory Booker, der demokratische Senator von New Jersey. Er hat gesagt, dass die Regierung Trump dauernd Begründung für den Krieg ändere. Martin, was meinst du, kommt der Kongress, insbesondere auch die Demokraten, irgendwann wieder ins Spiel bei der ganzen Angelegenheit?
Eigentlich bezweifle ich, dass man wird vielleicht ein Votum anberaumen und wenn alles klappt, dann wird das eine knappe Mehrheit für diesen Krieg werden, nachträglich sich das sanktionieren lassen, vielleicht auch nicht. Ich meine, das hängt auch davon ab, wie gewaltig die Allmachtsfantasien von Donald Trump sein werden, wie der Krieg weiter verlaufen wird. Ich meine, es ist schon irre, wie Trump über diesen Krieg redet. Man kann durchaus diesen Krieg befürworten, aber man muss ja nicht unbedingt sagen, wir hauen die Scheiße aus denen heraus, was Trump gesagt hat. Ja, man muss ja nicht unbedingt in einer Fäkalsprache und überhaupt in einer unmöglichen Sprache dauernd sich selber loben. Aber das ist eben Trump. Ich meine, ich habe mich selbst nach 11 Jahren, in denen dieser Mann auf der politischen Bühne herumtanzt, nicht an seine Sprache gewöhnt. Das ist vielleicht eher mein Problem als seines. Aber es ist natürlich schon verrückt. Wir haben eine Woche vor dem Kriegsausbruch haben wir Trump gehört bei der Rede zur Lage der Nation. Das war die längste Rede zur Lage der Nation überhaupt in der amerikanischen Geschichte. Das waren fast 2 Stunden Eigenlob, zum Teil Lügen, Unsinn, der da verbreitet wurde. Also ich habe zum ersten Mal in meinem politischen Leben mir das nicht ganz angehört. Ich bin nach ungefähr einer Stunde aus unserem Fernsehzimmer rausgelaufen und habe erstmal AC/DC Highway to Hell aufgelegt. das sehr laut gespielt, weil es mir wirklich danach zumute war. Und jetzt sehen wir dasselbe bei diesem Krieg im Iran. Die Sprache ist dermaßen unmäßig, ja. Sie ist undiplomatisch sowieso, aber sie ist auch unmäßig, sie ist unflätig. Und das stößt natürlich zum Teil hier auch auf Widerspruch. Ich denke mir aber, dass alles nun vom weiteren Verlauf dieses Krieges abhängen wird. Die Demokraten werden auf gar keinen Fall, wenn der Krieg ein riesiger Erfolg für Donald Trump wird, werden die Demokraten auf keinen Fall im Kongress eine Abstimmung einberufen und sagen, hallo, der Krieg war furchtbar, wir verurteilen den. Also das wird jetzt alles von den weiteren Ereignissen abhängen.
Ja, vielleicht ist der Pedro Sanchez auch gerade am AC/DC hören. Der Pedro Sanchez ist der spanische Premier und gerade eines der neuen Feindbilder von Donald Trump, weil der Pedro Sanchez hat gesagt, die USA dürfen ihre Basen in Spanien nicht benutzen für Einsätze gegen den Iran. Und das hätte Donald Trump einigermaßen irritiert.
We could use it basically we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly, and so I told him that we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people.
Martin, was sagt Donald Trump da zu der Base in Spanien?
Ja, also er sagt, dass ihm völlig egal sei, was Pedro Sanchez sagt. Wenn sie wollen, dann fliegen sie einfach mit ihren Kampfflugzeugen rein in diese Luftwaffenstützpunkte und dann kann Sanchez sich am Ohr kratzen. Und dann sagt er natürlich, die Strafe folgt auf den Fuß. Die Spanier werden wahrscheinlich unheimliche Zölle aufgepumpt kriegen mal wieder und die Spanier hätten nichts, was wir wollen. Das ist natürlich Unsinn. Ich mag spanischen Rotwein, ich mag spanisches Olivenöl, ich mag Manchego-Käse, ich mag mein Tapas-Restaurant in Charlottesville. Also das ist wieder mal typisch Trump, ja, Wumms und drauf. Ja. Mhm. Aber natürlich, das kann sehr ungemütlich werden für Spanien in dem Sinne, dass Trump vielleicht tatsächlich ausholt und irgendwelche neue Zölle den Spaniern aufpumpt und mal sehen, wie das dann weitergeht. Ja. Das Ganze erinnert mich fatal an Grönland, ja. Also vielleicht kommt Trump jetzt auch und sagt, nein, wir wollen jetzt die irgendwelche Inseln, die die Spanier noch haben. Und dann geht die Krise gerade weiter.
Mit den Briten hat das im Moment auch nicht so gut, Donald Trump. Die sogenannte Special Relationship ist nicht mehr sonderlich special. Die Special Relationship zwischen den USA und Großbritannien besteht seit dem Zweiten Weltkrieg und geht auf den Winston Churchill und den Präsident Roosevelt zurück. Der Briten wirft jetzt Donald Trump vor, sie hätten ihre Flugplätze viel zu spät den Amerikanern zur Verfügung gestellt. Und überhaupt, sagt der Keir Starmer, der britische Premier, kein Winston Churchill, womit wir wieder bei der Special Relationship wären.
And it's taken 3-4 days for us to work out where we can land there. It would have been much more convenient landing there as opposed to flying many extra hours. So we are very surprised. This is not Winston Churchill that we're dealing with.
Der Starmer, kein Winston Churchill. Ich würde sagen, Martin, das ist ein typisches Trump-Zitat. Haben wir neue, weitere transatlantische Probleme?
Ja, also zunächst mal hat Trump natürlich recht. Keir Starmer ist nicht Winston Churchill. Das ist genauso wie Donald Trump nicht Abraham Lincoln ist. Ja, beides kann man also getrost sagen. Aber ja, auf deine Frage. Natürlich, die Europäer sind wieder völlig uneins. Ja, die immerhin, die Briten schicken jetzt Kriegsschiffe, die Griechen ebenfalls, die Franzosen verlegen ihren Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer. Aber derweil droht Trump weiterhin mit Zöllen, die Waffen seiner Wahl. Aber das sind jetzt Nebenschauplätze, ja. Und natürlich interessant war, Christoph, dass Kriegsminister Hexet, der heißt ja nicht mehr Verteidigungsminister, sondern Kriegsminister Hexet.
Sorry, ich habe es natürlich falsch gesagt, aber nicht ganz, ja, unbewusst, der, nicht ganz unbewusst.
Der Mann mit dem 10.000-Dollar-Haarschnitt, ja, im nächsten Leben habe ich auch so eine tolle wie er. Hexet haut natürlich jetzt nochmal drauf und sagt also auch, die Verbündeten seien also nicht verlässlich, es gebe unter den alten Verbündeten Weicheier. Und du erinnerst dich, Christoph, 2003 hatten wir einen ähnlichen Vorfall, als Donald Rumsfeld, der damalige Pentagon-Chef, zwischen alten und neuen Verbündeten unterschied. Da waren die Deutschen unter Gerd Schröder, die nicht mit George W. Bush in den Krieg ziehen wollten im Irak. Und da waren die Polen, die gung-ho waren. Und Rumsfeld fand also die Osteuropäer absolut charmant, die Westeuropäer nicht mehr so charmant. Und wir haben jetzt eine ähnliche Situation wieder. Also es hat sich in 23 Jahren nicht viel bewegt. Es gibt immer noch unverlässliche und verlässliche Verbündete in amerikanischen Augen.
Ja, der deutsche Kanzler Friedrich Merz ist ja, wie gesagt, gerade zu Besuch gewesen beim Trump. Und nach dem Besuch hat er überraschend offen gesagt, dass die USA keine Strategie hätten im Iran und wie es dort weitergehen soll.
Der Eindruck ist auch in dem persönlichen Gespräch kein anderer gewesen. Es ist in der Tat so, dass jedenfalls die amerikanische Regierung nach meinem Kenntnis- und Erkenntnisstand von heute keine wirklich ausformulierte Strategie hat über die zukünftige zivile Führung dieses Landes. Denn es macht ja keinen Sinn, jetzt eine solche Militäroperation durchzuführen und am Ende des Tages dann vielleicht für 5 bis 10 Jahre ohne die Waffen, aber dann weiter mit diesem Mullah-Regime nur in anderer personeller Konfiguration weiter konfrontiert zu sein. Also das ist schon eine sehr wichtige und bisher nicht beantwortete Frage.
Teil von einer Strategie im Krieg ist auch immer die sogenannte Exit-Strategie. Also wie kommen wir wieder daraus raus? Martin, wie soll der Krieg enden?
Ja, da gehe ich gleich drauf ein, aber noch mal etwas zu Merz. Das war natürlich schon irgendwie verrückt, ja, wie Trump den armen Pedro Sanchez in Madrid angemacht hat und Merz saß nebendran, der angebliche Führer der EU, und hat seinen Mund nicht aufgekriegt, ja, ist eingeknickt und hat also klein beigegeben, eigentlich in meinen Augen. Aber grundsätzlich ja, Merz hat recht, es gibt keine Exit Strategy. Laut Colin Powells Maxime ist die unabdingbar für einen Krieg, ja. Und gemäß von Pauls Doktrin aus dem Golfkrieg 1991 muss man mit überlegener Wucht einem klaren Ziel und, Christoph, das Wichtigste, mit einer Exit-Strategy einen Krieg anfangen. Und das haben wir alles nicht hier. Das Ende ist völlig unklar.
Ja, die Doktrin von Colin Powell geht natürlich zurück auf seine Erfahrung im Vietnamkrieg, wo sie das auch nicht angewendet haben mit dem bekannten Resultat. Jetzt zurück in die Gegenwart. Ein möglicher Gesprächspartner auf der Seite vom Iran ist auch nicht mehr vorhanden. Die sagen nämlich alle tot, hat Donald Trump gesagt.
Well, most of the people we had in mind are dead. So, you know, we had some in mind from that group that is dead. We have another group, they may be dead also. Pretty sure we're not going to know anybody.
Offenbar sieht der Trump im Moment niemand, mit dem er über das Ende des Krieges verhandeln kann.
Ja, das ist offensichtlich so und das finde ich also auch schon wieder sehr komisch, ja, wenn man also so draufhaut, dass alle potenziellen Gesprächspartner auch erstmal abgeräumt werden, dann gibt's halt niemand mehr, mit dem man reden kann. Ich meine, dass Trump das einfach so vor sich hin sagt, ja, eigentlich wollte man mit dem und dem reden, aber die haben wir alle umgelegt. Also, what kind of stuff is this? This is just totally insane, you know? Anyway, wenn wir jetzt nochmal eine Rückblende auf den Anlauf zu diesem Krieg uns gestatten, dann müssen wir uns natürlich auch die Verhandlungen in Genf und im Oman angucken. Und da ist eben die Frage, wer sagt die Wahrheit? Gab es Anzeichen, wie die Omanis sagen und wie, glaube ich, auch der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien, Rafael Grossi, sagte, dass die Iraner sehr wohl zu Kompromissen bereit gewesen seien? Und Trump sagte, und Witkoff hat wohl Trump gesagt, nein, sie seien nicht zu den entscheidenden Kompromissen bereit gewesen. Und natürlich kann man den Iranern vorhalten, dass sie seit x Jahren verhandeln und das Verhandeln vielleicht für in sich selbst mittlerweile eine Sache geworden ist für das Regime in Teheran, um irgendwelche Entscheidungen wirklich hinauszuzögern, grundlegende Entscheidungen hinauszuzögern. Aber es wäre wichtig, wenn wir nochmal erfahren würden, vielleicht von der omanischen Seite, was wirklich bei diesen Verhandlungen gerade in Genf passiert ist und warum diese Verhandlungen und woran sie gescheitert sind. Aber das erinnert alles ein bisschen an die Phase vor dem Irakkrieg.
Ja, aber ich glaube, man muss schon auch festhalten, dass der Iran während Jahrzehnten mit dieser Zweideutigkeit, ob sie jetzt eine Bombe bauen oder ob sie doch keine Atombombe bauen oder ob sie doch eine bauen, mit dieser Zweideutigkeit haben sie jahrelang Außenpolitik gemacht.
Das ist richtig. Das habe ich ja eben auch kurz angesprochen, Christoph. Also diese Atomgespräche in den vergangenen Jahren haben auch gezeigt, also auch der Deal mit Obama 2015, dass die Iraner das Verhandeln unheimlich hartnäckig betreiben und dass das Thema Atombombe beileibe nicht vom Tisch war. Und das ist natürlich auch für Israel eine entscheidende Sache. Da geht es tatsächlich um das Überleben Israels. Und nun ist natürlich, kann man sagen, den Amerikanern, also Donald Trump vorne dran, der Geduldsfaden gerissen. Und sie haben also gesehen, dass das, oder gerade auch Netanyahu mit Donald Trump, sie haben beide gesehen, dass das Regime in Teheran geschwächt war, auch gerade nach den Protesten, die ja zu furchtbaren Vergeltungsmaßnahmen innerhalb des Iran geführt haben. Und nun sagt Trump, wir wollten das Maximum. Und es ist sehr interessant in diesem Zusammenhang, sich ein Interview anzugucken, das Trump mit dem ABC-Fernsehkorrespondenten Jonathan Karl geführt hat, wo Trump also sagte, ja, vor einem Jahr hätten wir dem Kompromiss noch zugestimmt, aber wir sind verwöhnt durch Venezuela. Ich meine, okay, der erfolgreiche Zugriff auf Maduro hat also Trump so verwöhnt, dass er keine Kompromisse mehr wollte und dass er tatsächlich nun aufs Maximum gegangen ist. Das Problem natürlich hier ist, dass der Iran nicht Venezuela ist. Er ist nicht Venezuela schon wegen der langen Geschichte des Iran mit den USA.
Ja, und die Geschichte ist ziemlich konfliktuös.
Das kann man laut sagen, Christoph. Da haben wir also 1953 den Coup gegen den legitim, glaube ich, gewählten iranischen Premierminister Mossadegh. Dann hat die CIA angeführt und das hat sich, glaube ich, sehr tief ins iranische Bewusstsein eingefressen. Dieser Coup 1953, der resultierte dann ja auch mit der Rückkehr des Schahs nach Teheran. Dann haben wir 1979-80 die Geiselkrise gehabt. Also die amerikanische Botschaft wurde gestürmt. Die Diplomaten wurden festgehalten. Es gab offensichtlich Verhandlungen zwischen Hardlinern in Teheran und dem damaligen Wahlkampfmanager von Ronald Reagan, Bill Casey, der später CIA-Direktor wurde. Es gab Verhandlungen hinter dem Rücken von Jimmy Carter, um die Geiseln nicht vor der Wahl 1980 rauszulassen. Das ist mittlerweile wohl bewiesen. Dann haben wir 1986 den Iran-Contra-Skandal, wo also Waffen an das Mullah-Regime geliefert wurden und mit dem Erlös die Contras in Nicaragua bezahlt wurden. Und wir haben natürlich den Irak-Iran-Krieg, wo die Iraner die USA beschuldigten, dass sie diesen Krieg angezettelt hätten. Sie hätten Saddam Hussein damals dazu animiert, diesen Krieg zu führen gegen den Iran. Der Krieg hat furchtbare Opferzahlen im Iran gefordert.
Und er hat 8 Jahre gedauert, von 1980 bis 1988. Es ist Giftgas eingesetzt worden. Also es war wahrscheinlich der schlimmste Golfkrieg, den wir erlebt haben.
Auf jeden Fall, ja. Und wenn man sich das alles anguckt, Christoph, von 1953 bis also in die 90er Jahre hinein, dann ist natürlich klar, dass sich hier Jahrzehnte des Misstrauens angehäuft haben. Wir haben auch noch vergessen was anderes, der Abschuss von einem iranischen Airliner mit 290 Menschen an Bord durch einen amerikanischen Zerstörer im Persischen Golf. Es hat sich so viel angesammelt in diesen Jahrzehnten, dass eigentlich jegliches Vertrauen in der Beziehung dieser beiden Staaten zueinander fehlt. Und das ist besonders bemerkenswert, weil wir wissen ja, dass zu Zeiten des Schah der Iran ein Bündnispartner der USA war, dass er auch ein Bündnispartner Israels war. Und das ist natürlich dann nach dem Einzug von Ruhollah Khomeini 1979 in Teheran alles in die Brüche gegangen.
Ja, zurück in die Gegenwart. Der Krieg hat sich mittlerweile bereits ausgedehnt auf die Golfregion, auf Libanon und sogar auf Europa. Wir haben gesehen, dass eine iranische Drohne auf Zypern eingeschlagen ist. Und kurz bevor wir mit der Aufnahme von dem Podcast angefangen haben, ist die Meldung gekommen, dass eine iranische Rakete mit Kurs auf die Türkei von der NATO hat können abgefangen werden. Martin, was heißt das alles?
Tja, Christoph, das heißt, dass wir immer noch in einer Eskalationsstufe sind, dass niemand weiß, wie dieser Krieg wirklich weitergehen wird. Es ist klar, dass Teheran die Golfaraber im Visier hat, also gerade die amerikanischen Militäreinrichtungen in Katar, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, vielleicht auch in Saudi-Arabien. und vielleicht auch in Jordanien. Wir wissen nicht, wie dieser Krieg enden wird. Das sagt mir schon. Niemand weiß es und wahrscheinlich weiß es auch Donald Trump nicht. Und das ist natürlich exakt das Kalkül der Teheraner Regierung. Man möchte überleben, outlasting Trump, das ist die Devise. Und das wird natürlich auch ein bisschen davon abhängen, inwieweit wem zuerst die Munition ausgeht. Ja, wie viele ballistische Raketen, wie viele Kurzstreckenraketen, wie viele Drohnen hat das Regime in Teheran noch? Wie viele Abfangraketen, wie viele Marschflugkörper haben noch die Amerikaner und die Israelis? Das wird in den nächsten Tagen sehr interessant werden, obwohl also Kriegsminister Hexet ja vor kurzem wieder gesagt hat, wir können diesen Krieg so lange führen, wie wir wollen. Aber das würde zumindest bedeuten, dass Waffen, die jetzt im Fernen Osten gelagert sind, in den Nahen Osten gebracht werden müssten, vor allen Dingen Abfangraketen und Marschflugkörper, und dass also dann die amerikanischen Vorräte im pazifischen Raum wirklich nah auf Null wären. Ob das so gewünscht wird, ist eine ganz andere Frage. Aber es kann sein, dass die Regierung in Washington keine andere Wahl hat, weil ihr selbst und den Israelis auch vor allen Dingen die Abfangraketen ausgehen.
Was passiert aber, wenn der Iran die Zähne brechen unter den Angriff?
Das ist völlig offen, Christoph. Die Opposition im Iran ist leider sehr zersplittert. Es gibt auch viele Minderheiten. Wir reden hier von einem 90-Millionen-Volk. Und es ist hier sehr interessant, dass also eigentlich unter militärischen Beobachtern klar ist, dass wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise Bodentruppen gebraucht werden, um dieses Regime wirklich aus der Welt zu schaffen in Teheran. Die Amerikaner werden wohl kaum Bodentruppen in den Iran verlegen, vielleicht Sonderkräfte, Special Forces, aber es ist sehr interessant, also es ist nun klar, dass Trump und die CIA mit den Kurden im Iran sprechen, dass sie auch mit den Kurden im Irak sprechen, dass man versucht, vielleicht die Kurden im Iran zu bewaffnen und das über die Kurden im Norden des Iraks machen möchte. Das halte ich alles für sehr gefährlich. Ich frage mich zum Beispiel, ob Präsident Erdogan in der Türkei zusehen wird, wie an seiner Ostgrenze plötzlich ein bewaffnetes kurdisches Element hier geschaffen wird. Es ist auch fraglich, ob die Kurden in der Lage wären, tatsächlich den Revolutionsgarten Paroli zu bieten. Das ist alles sehr, sehr offen. Aber wir wissen, dass das nun erwogen wird. Und wir wissen, dass Trump mit dem Kurdenführer Barzani im Norden des Iraks telefoniert hat. Und man muss nun davon ausgehen, dass man versuchen wird, an der Westgrenze des Iran irgendeine Front zu eröffnen. Ob dem Erfolg beschieden sein wird, ist sehr fraglich. Man kann nur darauf sich verlassen, dass es weitere Todesopfer geben wird und dass dieser Krieg vielleicht noch länger andauert, als es den Herrschenden in Washington lieb und auch in Jerusalem lieb sein könnte.
Ja, und es wäre nicht das erste Mal, dass die Kurden würden für die Amerikaner die eher unangenehme Arbeit am Boden erledigen. Zum Schluss kommen wir zurück in die USA. In exakt 8 Monaten sind die Zwischenwahlen, wo wir schon manchmal davon geredet haben. Wenn jetzt der Iran-Krieg erfolgreich verläuft, gönnen denn Trump seine Republikaner die Zwischenwahlen?
Das kann man nicht ganz ausschließen. Das hängt alles von der Optik ab und wie der Krieg tatsächlich ausgeht, Christoph. Stell dir vor, es käme im Iran zu einem wirklichen Regierungswechsel, zu einem Paradigmenwechsel sogar. Also der Iran bekäme eine liberale, westlich orientierte Demokratie mit einem Premierminister, der vielleicht in Oxford studiert hat. Und Trump wird dann eingeladen, ja, in Teheran einen Besuch abzustatten. Und das wäre also alles wunderbar. Und die Kriegsziele wären also total erfüllt worden. Die Gefahr, die von dem Mullah-Regime für so viele Jahre ausging, wäre gebannt. Der Nahe Osten wäre im Sinne Trumps neu geordnet und natürlich auch im Sinne Israels. Das würde wahrscheinlich schon auf die Wahlen einen Einfluss haben und würde unter anderem den leidigen Epstein-Skandal, der Donald Trump ja immer noch wie ein Amboss um den Hals hängt, weiter nach hinten verdrängen. Aber da müsste also wirklich fast alles so ausgehen, wie die Trump-Leute sich das ausmalen.
Und was passiert, wenn der Trump weniger heil aus der Geschichte rauskommt?
Naja, also wie du weißt, sieht die Mehrheit der Amerikaner den Krieg jetzt schon kritisch. Das kann sich noch ändern, aber im Moment sind also fast 60% gegen diesen Krieg. Ungefähr 30% oder 35% befürworten diesen Krieg. Und das wird natürlich auch davon abhängen, ob der Krieg nun die Inflationsspirale in den USA weiter antreibt. Die Inflation ist ja jetzt schon fast wieder bei 3%. Der Krieg könnte sie noch höher treiben. Es wird auch von amerikanischen Verlusten abhängen. Es wird auch davon abhängen, wie hoch die Kriegskosten sind. Ich meine, das ist auch was. Trump kürzt den Leuten die Lebensmittelmarken. Auf der anderen Seite wird hier ein Krieg gefochten, der also Unmengen verschlingt, also Milliarden Dollar verschlingt. Und deshalb wird viel davon abhängen, wie dieser Krieg ausgeht und wie lange er dauert. Wenn er nicht im Sinne der amerikanischen Mehrheit ausgeht, dann kann ich mir vorstellen, dass dieser Krieg zu einer zusätzlichen Belastung für die Republikaner bei den Zwischenwahlen im November werden wird.
Man sagt ja oft, amerikanische Wahlen wären an der Tankstelle entschieden. Wie sieht es mit dem Benzinpreis?
Ja, der ist natürlich hochgegangen, aber kein Vergleich zu Europa. Die Amerikaner, wie du weißt, sind die größte ölfördernde und gasfördernde Nation der Welt. Und natürlich ist der Benzinpreis hochgegangen. Wenn er erheblich höher geht, dann könnte das tatsächlich auch noch eine Belastung für Donald Trump und für die Republikaner werden.
Martin, danke vielmals. Bis dahin. Damit kommen wir zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, wir antworten. Wir haben heute eine Frage von Audrey Fischer aus Basel. Audrey Fischer nimmt mit ihrer Frage das Thema Zoll respektive das Urteil vom obersten Gericht wieder auf. Das oberste Gericht, das ja den Trump zurückgepfiffen hat in Sachen Zoll. Audrey Fischer fragt, ob der Trump mit Sanktionen rechnen muss, falls er sich nicht das Urteil vom Supreme Court halten sollte. Und falls ja, welche Sanktionen? Der Trump hat ja eben, wir haben es gehört im Verlauf von dem Podcast, Spanien wieder mit Zoll droht, weil Spanien den USA die Benutzung der Basen verbieten will. Martin, was meinst du dazu?
Ja, gute Frage. Die Zölle sind jetzt erstmal wieder, wie wir wissen, auf 15% global angestiegen, obwohl der Supreme Court ja das untersagt hat. Aber man verlässt sich nun auf eine andere juristische Regelung, auf ein Schlupfloch, das aber nur 150 Tage, also 5 Monate, gemacht werden darf. Dann müssen diese Zölle vom Kongress verabschiedet werden. Ich glaube nicht, dass der Kongress sich jemals dazu durchringen wird, Trump diese Zölle zu genehmigen. Die Frage ist dann überhaupt, ja, was passiert, wenn Trump also eine Entscheidung des obersten Gerichts missachtet und trotzdem weiterhin Zölle erhebt? Wie viel Divisionen hat der oberste Gerichtshof? Es ist natürlich so, dass man Trump dann oder auch den Wirtschaftsminister, Finanzminister Bessent und die Leute, die diese Zölle aushecken, der Handelsbeauftragte Jamieson Greer, dass man die vor den Kongress zitieren könnte. Und man könnte sogar die US Marshals ins Feld schicken, um die festzunehmen, wenn sie sich Gerichtsurteilen widersetzen. Aber US Marshals unterstehen dem Justizministerium und ich kann mir nicht vorstellen, dass Justizministerin Pam Bondi ihre Marshals ins Feld schickt, um die Gefolgsleute des Präsidenten festzunehmen. So weit sind wir noch nicht. Also das rührt dann auch generell an die Frage, warum über 100 Gerichtsentscheidungen von Bundesgerichten bislang von Trump nicht befolgt worden sind. Ja, das ist die entscheidende Frage. Welche Mittel hat die amerikanische Demokratie, um diesen Präsidenten zu zwingen, Gerichtsurteile, also auch die, die höchstrichterlich gefällt worden sind, anzuerkennen und zu befolgen. Und da steht die Antwort leider, leider immer noch aus.
Wir werden es sehen. Danke vielmals für die Beantwortung der Frage von Audrey Fischer aus Basel. Falls Sie auch Fragen haben, schreiben Sie uns. Unsere Mailadresse ist podcast@tamedia.ch. Danke vielmals, Martin, und tschüss nach Charlottesville, Virginia.
Dank dir, Christoph, und tschüss nach Zürich.
Das ist eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», am USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. In einer Woche rede ich weiter hier mit dem Martin Kilian. Heute war am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, und für die Produktion verantwortlich ist der Noah Fendt. Mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.